Magst du starten?
Moment.
Hurra, die Gams.
Der hat sich wirklich sehr bemüht.
Irgendwie irritierend, woher diese ganzen Messer derzeit kommen, oder?
Dass man in der Steiermark mit 27 maturiert, überrascht mich auch gerade.
Das ist jetzt ein investigativer Auftrag.
Da weiß ich jetzt mehr als wie du. Metaphorisch ist in Kitzbühel immer Schnee gelegen.
Man ist dermaßen zerstritten, dass man nicht einmal mehr diesen Beschluss schafft.
Na, oh ja, tadellos eigentlich. Sehr's, Thomas.
Sehr's, Thomas, auch dir. Und hurra die Gams, liebe Zuhörenden der Personen bei Maurer und Schick, dem Podcast mit jenen Nachrichten, die sie keinesfalls versäumen sollten. Und Thomas, du schaust ein bisschen pikiert, ob meines Grußes ist der vielleicht nicht angemessen gewesen?
Na, oh ja, tadellos eigentlich.
Eben, immerhin, wir sind anständige Österreicher und in dieser Woche steht Kitzbühel am Programm und in der nächsten Woche Schladming. Das sind eigentlich die hochheiligsten Feste des österreichischen Wintersports und vor allem der passiven Wintersportler.
Ja. Also ich glaube, vor allem der Passiv-Wintersport ist eine ganz starke Disziplin. Ich entsinne mich eines schönen Nachmittags, als ich meine Eltern besucht habe. Und weil es weder halbwegs war, noch irgendwie laufen gegangen bin eine Stunde und dann zurückgekommen und dann war, ich glaube, Kitzbühel. Und da fragte ich so, ja, was fängt da, komm her. Und ich habe gesagt, nein, interessiert mich nicht so. Und während ich dann noch verschwitzt in meinem Laufband gestanden bin, hat er gesagt, ich verstehe das nicht, dass du so unsportlich bist.
Ja.
Und ich glaube, damit hat er, glaube ich, eine große österreichische Wahrheit so knapp wie nur möglich formuliert.
Genau, mein Kollege Michael Schur in der Leitung unserer Sportredaktion hat eine andere Wahrheit in dieser Woche ziemlich genau zusammengefasst. Österreichs Skisport erlebt ein Wellental, der Wintersport gerät ob des Klimawandels ins Schwitzen und doch wird Kitzbühel diese Woche kaum aus den Feiern kommen. Nach 2 Jahren Pause ist es egal, wer gewinnt oder ob überhaupt Schnee liegt. Ich finde, das ist wunderbar zusammengefasst vom Kollegen Schur.
Ja, ich glaube, metaphorisch ist in Kitzbühel immer Schnee gelegen. Und da wird sich auch durch den Klimawandel voraussichtlich nichts ändern, außer die Demografie der Kitzbühler Wohn- und Gastbevölkerung setzt sich irgendwann einmal ganz anders zusammen.
Hast du da neue Infos? Eine Zeit lang war Kitzbühel ja das Mekka, darf man heutzutage nicht mehr sagen, sondern der Ort, wo sich sehr viele Menschen aus Russland ihren Wohnsitz hinverlagert haben, sagen wir mal so ganz euphemistisch.
Ja, es hat auch ein ehemaliger österreichischer Finanzminister dort eine Landwirtschaft betrieben. Ja, also mein alter Schulfreund Peter Walkersdorfer hat solche Sachverhalte immer zusammengefasst mit dem, finde ich, kann man sie merken, Satz, das ist genau das Richtige für Leute, die sowas wollen.
Genau. Skifahren ist offenbar nicht mehr das, was die österreichische Bevölkerung will. Es gibt eine aktuelle Studie des OGM und laut derer gehen 58% überhaupt nicht mehr Skifahren und weitere 30% der Österreicher sind überhaupt nur noch übrig, die sagen, der Skitourismus, der Wintertourismus in dieser Form hat noch eine Zukunft in Österreich. Das ist ja im Grunde eine Abkehr von all dem, was wir in den letzten 50, 60, 70 Jahren aufgebaut haben an nationaler Identität, oder?
Also ich sage jetzt einmal, meine nationale Identität war nie ganz eng mit Skiräumen, wo dann die eiskalten Bock in der Früh zum Anziehen sind, verbunden. Ich bin da relativ früh ausgestiegen, gar nicht so, weil mir das Skifahren selber nicht gefallen hätte, aber ich habe irgendwie eine soziale Allergie gegen Skiorte und die Art Musik, die dort ausgedudelt und die Art von Gesprächen, in deren dann Besoffene zu ziehen versuchen. Und auch ästhetisch bin ich kein großer Freund elfstöckiger Vollbeton-Almhütten. Also ich habe da immer ein bisschen eine Äquidistanz gehalten, aber selbstverständlich gestehe ich allen meinen Mitösterreicherinnen und Mitösterreichern zu, wenn es das leiwand ist. Genau das Richtige für Leute, die sowas wollen.
Genau, und damit sind wir schon bei einem anderen Wintersportthema, das in dieser Woche auch ein gewisser Aufreger war. Und zwar von Kitzbühel, wo viele Menschen aus Moskau wohnen, geht es jetzt direkt in die russische Hauptstadt. Dort lud man nämlich zu einem Event und der Einlader war die Wirtschaftskammer Österreich. Alle österreichischen Firmen mit einer Präsenz oder geschäftlichen Interesse sowie deren lokale Partnerunternehmen sind herzlich willkommen, hieß es auf einer Einladung, die mittlerweile zurückgezogen wurde. Darin bat man zu einem Langlauf-Event. Kosten wären den Firmen übrigens keine entstanden. Man hätte sich eine Leihausrüstung der Firma Fischer organisieren können.
Da weiß ich jetzt mehr als wie du, nur von wegen journalistischer Sorgfaltspflicht. Die Firma Fischer hat davon nichts gewusst. Die haben das jetzt bereits ausgesendet, dass sie damit gar nichts zu tun haben. Offensichtlich hat die dürften eine Filiale dort gehabt haben, die mittlerweile von wem anderen betrieben wird. Und die hätten das eventuell gemacht, also die haben zumindest noch nicht dementiert.
Genau, das wollte ich jetzt noch ergänzen,
so, aber dann
falls man einfach schnell ins Wort.
Nein, ist jetzt nicht vor der Weltöffentlichkeit, und ich glaube, von einer solchen können wir bei diesem Podcast sprechen, bloßstellen, selbstverständlich.
Ja, aber trotzdem, die Einladungspolitik der österreichischen Wirtschaftskammer ist dennoch irgendwie, wie soll man sagen, sie ist stringent. Es erinnert ein wenig daran, als Wladimir Putin vor der österreichischen Wirtschaftskammer noch vor einigen Jahren einen Vortrag halten durfte und dann in Anspielung auf die mehrjährige Amtszeit von Christoph Leitl meinte, ja, Diktatur, aber gute Diktatur.
Ja, wurde damals allgemein bejubelt und auch der damals noch amtierende Bundespräsident Fischer konnte das eine oder andere schmunzeln. Nicht unterdrücken, übrigens auch Heinz Fischer war nicht Ausrüster und Sponsor dieses Events, der mittlerweile aber auch schon wieder abgesagt ist. Also ich glaube, Sie haben irgendwas gesagt, dass es vielleicht in der derzeitigen geopolitischen Lage nicht sensibel war zum Langlaufen. Ich meine, Sie hätten ja auch zum Biathlon einladen können. Das wäre vielleicht der weltpolitischen Lage angemessener, wenn auch nicht zwingend sensibler gewesen.
Oi, 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 was ist denn da los?
Eine rauschende Ballnacht endete für einen 19-Jährigen in Graz im Krankenhaus. Ein Gleichaltriger hat ihn mit einem Messer durch einen Stich in die Brust verletzt. Es war übrigens nicht die einzige Messerattacke am vergangenen Wochenende auf einem anderen Matura-Ball, fügte ein 27-jähriger Steirer seiner Freundin ebenfalls mit einem Messer Stichwunden zu. Das ist irgendwie irritierend, woher diese ganzen Messer derzeit kommen, oder?
Ja, und dass man in der Steiermark mit 27 maturiert, überrascht mich auch gerade. Aber das ist der Föderalismus. Man weiß ja oft nicht, sobald man eine Landesgrenze überschreitet, welcher Delikte man sich möglicherweise strafbar macht. Also ich glaube, in Tirol ist es immer noch verboten, die Tiroler Landeshymne mit anderem Text zu singen. Weil das ein untrennbares Ganzes ist, was insofern lustig ist, weil der Text und die Musik, glaube ich, 14 Jahre auseinander entstanden. Egal, ich schweife ab. Wo kommen die ganzen Messer her? In der Steiermark? Ich weiß es nicht. Ist das lokale Tracht? Geht man in der Steiermark mit einem Hirschfänger zum Beispiel auf den Matura-Ball, weil die Matura irgendwie nur die Vorstufe zur Jägerprüfung ist? Ich weiß es nicht. Sag du mir, du bist näher am Puls.
Ja, ich glaube, der einzige Ball, zu dem man tatsächlich amtlich ein Messer tragen dürfte, ist der steirische Bauernbundball. Übrigens ein Event mit mehr als 10.000 Menschen, alle in Tracht verkleidet. Ich glaube, da ist die Messerquote auch relativ hoch, ob dessen, dass die Menschen
darf
vergessen.
Darf man beim Bauernball zum Beispiel auch einen Dreschflegel mit sich führen?
Es ist
ein Fortgeschritt, eine Stunde zu Missverständnissen kommt. Ich sage jetzt mal reichweitenmäßig, also wenn es wirklich aus einer Zweikampfperspektive gedacht, bist du mit einem Dreschflegel einem Hirschfängerträger tendenziell überlegen, sofern du den Dreschflegel zu führen weißt.
Ja, das ist jetzt ein investigativer Auftrag. Ich werde meine Kollegen, die die Partyberichterstattung machen, jedenfalls mitnehmen. Aber es führt uns auch zu einer anderen Geschichte, die im November in Klagenfurt geschehen ist. Dort gab es eine Halloween-Party an der Universität Klagenfurt. Rund 3000 Menschen waren dort. Und bei 50 Besuchern wurden ebenfalls Messer abgenommen. Also irgendwie, es gibt da einen Trend, den ich nicht ganz durchblicke.
Naja, vielleicht liegt es daran, es ist ja oft einmal so, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten auch, dass im Süden eher die Rednecks sitzen. Also vielleicht sind die Steirer und die Kärntner einfach die Rednecks von Österreich. Und nachdem an Sturmgewehre bei uns Gott sei Dank relativ schlecht zu kommen ist, sublimiert man das vielleicht mit Messern. Aber es ist tatsächlich ein bisschen verblüffend. Also jetzt davon abgesehen, dass wenn da irgendwelche nicht autochthonen in Österreich involviert gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich schon seit dem Klagenfurter Ball eine ausführliche Integrationsdebatte, wie immer. Aber ich weiß auch nicht. Also in Wien muss es zur Folklore gehört haben. Man kennt den geschupften Pferdl, wo er dann mit einem Kontrahenten, dem er einst die Mitzi ausgespannt hat, in Handgreiflichkeiten gerät. Und der Pferl stellt fest, der Teufel soll es holen, es hat ihm doch wer das Messer gestohlen, doch gleich darauf wird ihm besser, ihm war ihm fällt ein, die Mitzi hatte noch ein Messer und so weiter. Aber es geht verhältnismäßig unblutig aus, also indem der geschupfte Pferl noch wehrlos war, hat die Übermacht ihn ziemlich malträtiert, er bekam ein blaues Eigel, dass er schwerlos war, das hat er mit kaltem Umschlag sich kuriert. Und er nimmt jedes Mal, wenn ihm der Schädel brummt, zwei Pyramidon. Heute wären es Domaperin, passert metrisch auch. Ihr wollt aber jetzt nicht Pharma-Werbung machen, weil die schalten nichts.
Die schalten nichts. Herzlichen Dank auch unserem Sponsor, der in dieser Episode wieder mit dabei ist. Zur Integrationsdebatte noch eine kurze faktische Ergänzung. Es gab tatsächlich einen Beteiligten in dieser ganzen Grazer Malaise, und zwar war das Opfer, das stammt aus der Russischen Föderation.
Naja, das ist... Da gibt es zum Beispiel tatsächlich im Schweig vom Jaroslav Hašek eine der endlosen Anekdoten, die der Schweig immer erzählt, ist die eines, ich glaube, Nachtwächters in Nuzle, der einer Stichverletzung bei einer Wirtshausrauferei letal zum Opfer gefallen ist. Worauf dann immer, wenn sein Sohn irgendwie dort in der Gegend spazieren gegangen ist, alle gesagt haben, ja, da geht der Sohn von diesem Erstochenen, das wird gewiss auch ein feiner Lump sein. Und ich denke, in diesem Sinne könnte auch die Integrationsdebatte vielleicht seitens der FPÖ orchestriert werden.
Die Jugend von heute.
Einen Bericht, den ich nicht in der Kleinen Zeitung, sondern im Spiegel gelesen habe, der hat mich auch ein wenig irritiert. Und zwar geht es darum, dass der Anteil der Raucher in der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen sich verdoppelt hat. Von 8,7% auf 15,9%. Hochgerechnet heißt es, dass es einfach unglaublich viele junge Menschen gibt, die in der Pandemie angefangen haben zu rauchen. Kannst du dir das erklären?
Ich bin auch in der Pandemie rückfällig geworden, aber ich hab's vorher schon kennen, warum man etwas, ja, so letztlich Naturwidriges dann eigens in der Pandemie übt. Wahrscheinlich mangels anderer Beschäftigungsalternativen. Man müsste vielleicht vergleichen, ob die Anzahl flächendeckender Tattoos in der Zeit auch, wobei, nein, das waren ja körpernahe Dienstleistungen, das wäre nur illegal gegangen. Also, wahrscheinlich, wenn man irgendwas machen möchte, was einem auf der Langstrecke leid tut und nicht zum Tätowierer kommt, fängt man vielleicht Rauchen an.
Stimmt, eine Lungenkrankheit streckt das Land nieder und zwingt dazu, auf persönliche Freiheiten und bürgerliche Rechte zu verzichten. Da nimmt man sich ein anderes Recht heraus, oder?
Ja, dann denkt man sich, scheiß Covid, mich kann's gern haben, ich hau mir die Lungen selber zusammen, leg mich in den Arsch. Also ich halte das für eine nachvollziehbare, wenn auch nicht unglaublich rationale Position. Aber es ist, dass das wieder steigt. Also ich habe ja im persönlichen Umfeld den Eindruck gehabt, dass die Jungen praktisch gar nicht mehr rauchen, also zumindest so die jetzt Teenager-Generation.
Das heißt, du kannst bei niemandem schnurren, willst du uns jetzt damit mitteilen?
Also das ist ja ganz generell irgendwie, also das Rauchen auch vor den Lokalen. Also ich habe das Gefühl, dass es sich auf dem Weg, also der Aschenbecher vom Lokal befindet sich, glaube ich, kulturhistorisch auf dem Weg des Spucknapfs im Salon. Ja, das war vor 150 Jahren auch noch ganz normal und da hast du eher gewundert, wann keiner gestanden ist. Und ich glaube, das wird langsam zu einer historischen Kuriosität, wo dann irgendwann einmal in 100 Jahren Ausstatter historischer Filme, die im späten 20. Jahrhundert spielen, sich das genau vorher anschauen auf alten Filmen, wie die Leute damals geraucht haben. Und dann wird es vielleicht eigene Set-Rauchbeauftragte geben, damit diese Generation dann zum Beispiel irgendwelche Hipster von 1903 spielen kann, die vor einer Naturweinbar gemeinsam unterm Heizschwammerl anbuffen.
Gut, reden wir über dieses Thema, aber ohne Scherze.
Wir sind zwar ein Satire-Podcast, aber es gibt auch Themen, die muss man ansprechen und da gibt es nicht wirklich viel Fallhöhe für Humor. Einer dieser Fälle ist der Fall Florian Teichmeister. Ein Fall, in dem wir nicht mehr von Unschuldsvermutung sprechen müssen, denn der Herr hat bereits gestanden, dass er in Summe 58.000 Dokumente von Kindesmissbrauch und sexueller Gewalt gegen Kinder, mehrheitlich waren es Mädchen, auf insgesamt 22 Datenträgern gespeichert und gesammelt hat. Aufgedeckt wurde der Fall, weil seine Ex-Freundin die Sache im Sommer 2021 zur Anzeige brachte. Es folgte dann eine Hausdurchsuchung, bei der die besagten Daten sichergestellt wurden. Seither, das muss man auch der Vollständigkeit wegen erwähnen, hat Teichmeister das Burgtheater, wo er Ensemblemitglied war, und den ORF, der ihn in mehreren Rollen eingesetzt hat, über diese Sachverhalte belogen, wann immer er dazu befragt wurde. Gleichzeitig hat er sich auch in eine Psychotherapie begeben und regelmäßig negative Drogentests abgegeben. Im Februar wird ihm nun der Prozess wegen dieses Vergehens, wie es das österreichische Strafgesetzbuch nennt, gemacht. Es drohen bis zu 2 Jahre Haft tatsächlich und das bedingt eben die angesprochene Therapie und auch das Bekenntnis, wird aber wohl mit einer Bewährungsstrafe freigehen. Thomas, du bist ja jetzt ein Mann, der doch durchaus, ich sag's mal, am Rande der Schauspielblase unterwegs bist. Du kennst dort einige Menschen, arbeitest auch mit Regisseurinnen, Skriptautoren zusammen. Und jetzt gibt es diese Debatte im Kulturbetrieb, jeder habe etwas gewusst oder geahnt. Ist dieses Gerücht dir auch schon im Sommer 21 zugetragen worden?
Allerdings. Und ich habe daraus geschlossen, also wenn mich das streift, weil ich da wirklich mich eher in der Peripherie bewege, dann haben das wahrscheinlich alle im Sinne von die meisten auch gehört, gewusst hat man es ja damals noch nicht. Ich weiß aber, das ist mir damals erzählt worden, als das ist ganz arg und das ist auch so und das wird jetzt platzen. Und kurz darauf gab es diese Berichte, wo nur von einem prominenten Schauspieler die Rede war, wobei ja die Kronenzeitung dem dann mit dem fiktiven abgekürzten Namen seiner, glaube ich, Toten von Salzburg Hauptrolle sogar eigentlich auch schon quasi geoutet hat, für alle, die es genauer wissen wollten. Und ich habe ja auch seine Ex-Frau und ihn vor einigen Jahren, wir waren eine Zeit lang im gleichen Hotel und haben uns gut vertragen. Es ist der Florian Teichmeister ist einer, den eigentlich alle mochten. Es ist ein Charismatiker, einer der wenigen, über die auch die Kollegen eigentlich nie schlecht geredet haben. Und deswegen war da sicher auch eine Hemmung da, entweder genauer hinzuschauen oder gleich hinzubeißen. Und das ist natürlich nachträglich fatal. Und ich muss mich da ein bisschen an der eigenen Nase nehmen. Ich habe das jetzt auch nicht wahnsinnig verfolgt, weil das sozusagen wirklich jetzt in meinem peripherersten Bekanntenkreis sich abgespielt hat. Und dann ist halt nichts gekommen. Und irgendwann einmal gedacht, aha, da kommt nichts. Dann kam dieses Gerücht auf, es ist die Racheaktion der enttäuschten Frau. Und da muss ich gestehen, habe ich dazu geneigt, das zu glauben, weil nichts gekommen ist. Und weil der dann eben bei der feministischen Regisseurin Marie Kreutzer diesen ja wirklich sehr gelungenen Corsage-Film gedreht hat. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, aha, das dürfte in dem Fall offenbar tatsächlich entweder so oder ähnlich gewesen sein oder jedenfalls wieder eingeschlafen sein, weil sonst gibt's ja das nicht. Ja? Also insofern muss man sich jetzt vielleicht auch mal in ihre Rolle versetzen. Das muss ziemlich arg gewesen sein. Also davon abgesehen, dass das natürlich sowieso der Horror ist, wenn du das über deinen Lebensgefährten rauskriegst und dann auch noch den Schritt setzt, das zur Anzeige zu bringen, dass der dann einfach weitermacht, wohlgelitten ist und damit automatisch sozusagen auch wahrscheinlich das engere Umfeld davon ausgeht, naja, das wird ein unfair eskalierter Beziehungsstreit gewesen sein, das ist schon noch einmal die Extrahärte. Und insofern denke ich schon, dass die Institutionen, die Filmproduktionsfirmen, die Regisseure, das Burgtheater, da vielleicht, ich verstehe schon die Hemmung sozusagen jemanden, weil das ist der soziale Tod. Ja? Also wenn du mit Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht wirst, dann bist weg. Und das ist ein Vorwurf, den man sicher jetzt nicht leichtfertig erhebt. Aber sowas wie eine Suspendierung oder eine Umbesetzung wäre, denke ich, doch eine Option gewesen, solange das in Schwebe ist. Und ich bin jetzt nicht Jurist genug, um zu wissen, ob man als Privatperson herauskriegen kann, ob diese Ermittlungen noch laufen, aber offenbar schon, weil sonst wüssten wir in anderen Fällen auch nicht, dass Ermittlungen laufen. Also das ist verabsäumt worden. Und wie gesagt, in meinem Fall hat es dadurch, dass so lang dann nichts gekommen ist und dann eben so Dinge wie die Corsage-Hauptrolle auch noch waren, ohne dass ich jetzt groß drüber nachgedacht hätte, aber haben wir gedacht, aha, das wird sie erledigt haben. Und das ist etwas, was mal gelinde gesagt vielleicht nicht noch einmal passieren sollte. Dass das Ganze ein riesiges Feld ist und keineswegs irgendwie auf Schauspieler und so weiter beschränkt ist. Aber auch das, ja, also wenn ich jemanden engagiere, weil er so ein blendender Schauspieler ist, dann könnte ich eine Reserve haben, wenn mir der glaubhaft versichert, dass nichts dran ist, weil das ist ein sehr guter Schauspieler. Ja, sehr merkwürdig, sehr unerfreulich, also der Sachverhalt selbst natürlich ein Horror und schon auch, es bleibt ein unangenehm käsiger Nachgeschmack im Umgang mit solchen Verdachtsfällen. Man kann nur hoffen, dass irgendwelche Schlüsse daraus gezogen werden, welche werden wir hoffentlich, also vielleicht müssen wir es auch nicht sehen, aber irgendwas wird irgendwann wieder sein. Ja.
Ja. Ist jedenfalls ein Fall, der noch über einige Wochen debattiert und diskutiert werden wird. Auch die Rolle eines seiner Verteidiger ist ja auch noch zu hinterfragen. Michael Rami ist eben einer seiner Rechtsanwälte und ist auch Mitglied im Verfassungsgerichtshof. Er bemüht sich jetzt natürlich um die Darstellung. Es geht ihm nur darum, Deichmeisters Rechte zu wahren in diesem Prozess. Völlig nachvollziehbar die Argumentation. Gleichzeitig muss man sich die Frage stellen, ob man ob dieser doch sehr offiziellen Funktion dann noch in der Lage ist, in so einem prominenten Fall. Und man wird ja auch immer mit dem Objekt der Verteidigung in Verbindung gebracht, dieses Mandat annehmen sollte oder nicht.
Naja, das würde dann aber eine ganz grundsätzliche Änderung brauchen. Also solange Verfassungsrichter daneben in ihren alten Berufen als Anwälte grundsätzlich tätig sein können, ist es schwer zu sagen, ab wann ist es ein wie heißt das, klamoroser Fall, glaube ich, im Juristendeutsch, und ab wann nicht. Ja, also wenn ich in einen Ehrenbeleidigungsprozess verstrickt bin, ist es schon wichtig genug. Also das ist zu unscharf. Also man könnte es natürlich jetzt sozusagen dem persönlichen guten Geschmack überlassen. Prinzipiell ist es natürlich schon so, dass das Recht der Verteidigung was ganz Zentrales ist und man das auch niemandem wegnehmen darf, egal was die Anschuldigung ist. Ein bisschen merkwürdig ist es, ob sich der Herr Rami damit einen Gefallen getan hat. Also klar, als freier Anwalt sind Publicity-trächtige und vor allem auch schwierig zu verteidigende Fälle wahrscheinlich immer attraktiv. Als Verfassungsrichter, aber ich glaube, die Alternative wäre, man macht es ganz anders, setzt den Verfassungsrichtern fürstliche Apanagen aus, weil die kommen alle aus einem erfolgreichen, ertragreichen Beruf und untersagt ihnen dafür halt alles andere. Das wäre eine Möglichkeit, aber da bin ich wirklich zu wenig Jurist, um das antizipieren oder bewerten zu können.
Ja, zumindest könnte es einer der Fälle sein, wo auch hier eine rechtspolitische Debatte angestoßen wird. Was ist uns der Rechtsstaat wert?
Könnte man dann zum Anlass nehmen.
Ja, ja. Auch Strafrecht soll ja in dieser Hinsicht verschärft werden. Im betroffenen Fall natürlich nicht, weil die Dinge sind bereits geschehen. In diesem Sinne wünschen wir den unglaublich vielen Betroffenen ja auch eine hoffentlich erfolgreiche Therapie und dass sie diesen Schmerz verarbeiten können.
Austria in a nutshell.
Wenn wir schon in rechtspolitischen Debatten sind, hängen wir noch ganz kurz ein Thema zu unserem Parlament an. Und zwar zur Abwechslung nicht zur Architektur dieses wunderbaren Hauses, sondern zu den Vorgängen, die darin geschehen. Der U-Ausschuss in Sachen ÖVP und Korruption hätte ja heute irgendwie beendet werden sollen. Und ja, man ist dermaßen zerstritten, dass man nicht einmal mehr diesen Beschluss schafft.
Ja, also nein, hätte nicht beendet werden sollen, es hätte die letzte Zeugenbefragung ausgemacht werden sollen. Und es ist aber nicht einmal dazu gekommen, dass man darüber redet, ob man überhaupt nochmal Zeugen befragt. Überraschenderweise hat sich gerade die ÖVP da dagegen gestemmt. Der erste Nationalratspräsident Sobotka hat mir heute im Mittagsjournal noch glaubhaft versichert, er hat sich wirklich sehr bemüht, dass da vielleicht noch eine Einigung zustande kommt, aber nicht einmal er hat das zusammengebracht, und wenn nicht einmal er eine objektive, überparteiliche Lösung findet, dann da gegen solche Kräfte kämpfen selbst Götter vergebens, glaube ich. Aber es ist schon, dass nicht einmal der Termin, um darüber zu reden, ob es noch was gibt, zustande kommt, das ist schon ein bisschen wie, wenn man von jemandem nicht besucht wird, nicht nur Garten und Garagen dort zusperrt, sondern auch noch die Zufahrtsstraße aufreißt und sicherheitshalber dorthin fährt und dem die Autoraffen aufsticht. Also was man der Volkspartei nicht vorwerfen kann, ist mangelnde Gründlichkeit.
Passt. Perfetto. Zum Abschluss, Thomas, kommen wir noch auf einen ganz, ganz schönen Hinweis. Du hörst ja nicht nur unseren Podcast jede Woche nach, was du überhaupt gesagt hast, sondern ich glaube, du hörst auch noch andere Podcasts. Und ich glaube, ich weiß sogar, wer dein Lieblingspodcast ist. Du hast nämlich sie mit ihr das letzte Mal vor unserer Redaktion eine geraucht, oder?
Was? Wer? Wo? Nochmal, was? Hilfe!
Hilfe, Barbara, mit der du das letzte Mal...
Ja, Entschuldigung,
Genau, und da mache ich jetzt Werbung für die lange Nacht der Podcast am 27. Jänner in Wien. Da ist unter anderem unsere Kollegin Barbara Haas mit dabei, die den Fern Female Podcast der Kleinen Zeitung hostet.
Ja, jetzt bin ich wieder vollständig im Bilde. Ich habe ein bisschen einen langen Tag heute schon gehabt und eine entsprechende Leitung.
Genau, es gibt auch noch andere wunderbare Podcasts an diesem Abend, zum Beispiel Andreas Sato ist mir Erklär mir die Welt dabei, es gibt auch Drama, Carbonara und Merci Cherie, also alles quasi, was es in Österreich in der Podcast-Szene zu hören gibt, im Palais Eschenbach am 27.01. ab 18 Uhr, Tickets gibt es auf missinglink.com.
Wird die lange Nacht der Podcast gepodcastet?
Davon gehe ich jetzt irgendwie aus. Also wir sind bei der nächsten übrigens dabei. Ich weiß nur noch nicht, wann sie stattfindet, aber wir werden dann auch wieder dafür Werbung machen.
Jawohl, das machen wir.
Genau. Und einstweilen sagen wir einfach gar nichts mehr, sondern wie üblich lassen wir uns verabschieden mit einer Folge, die vielleicht ernsthafter war als die üblichen, aber sie war definitiv notwendig.
Tschüss und schleicht euch!